versuche halt dann diese Produkte zusammenzuhalten, die Schnittstellen mit zu definieren, damit wir halt am Ende genau diese nahtlose Customer Experience haben, dem Kunden ja auch das Gefühl zu geben, dass die Produkte wirklich ineinander greifen bei uns. Aber gerade bei einem Punkt ist mir aufgefallen, funktioniert es einfach nicht. Und das ist der Themenbereich UX. Das heißt, sobald wir über Design sprechen, über Imagination, also ich spreche ja über visuelle Dinge mit Designern, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, sich in der Muttersprache zum Beispiel zu unterhalten. Wir haben uns bei dieser Journey an den Prinzipien des ganz normalen Marktes orientiert. Also wir haben da gesagt, wir sind keine B2B-Company und brauchen keinen speziellen Prozess, was das Thema Musterbestellung angeht, sondern der Prozess sollte so sein, wie der Kunde ihn in jedem E-Commerce-Shop befindet.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks und zur letzten Folge dieses Jahr. Fröhliche Feiertage euch allen. Heute fragen wir uns, wie bringt man einen Chemiekonzern in die digitale Zukunft? Das ist die Frage, die sich Mike Dudda vor 7 Jahren gestellt hat. Und heute als Head of Digital Channels and Strategy bei Bück setzt er genau das um. In unserer neuesten Episode teilt Mike seine Learnings aus vielen, vielen Jahren digitaler Transformation. Er erzählt uns, wie er mit seinem Team nahtlose Custom Experiences entwickelt, digitale Tools wie CRM und PIM-Systeme implementiert und agile Arbeitsweisen in einem klassischen Konzernumfeld etabliert. Außerdem teilt Mike wertvolle Tipps für aufstrebende Talente in der digitalen Produktentwicklung und diskutiert mit uns, wie Unternehmen Innovation und Mitarbeiterverantwortung fördern können. Besonderes Highlight ist Mikes Geheimstrategie sozusagen. Er erzählt uns, wie er durch einfache Gespräche auf Messen wertvolle Insights direkt vom Kunden gewinnt. Viel Spaß bei der Episode, los geht's! Mike, du bist Head of Digital Channels und Strategy bei Bück. Das ist Teil der Altana AG, das ist ein Chemiekonzern und ihr seid mit hoher Innovationskraft unterwegs, unter anderem in den Bereichen Lacke, Beschichtung, Kunststoffe, Elektronik und noch vieles mehr. Auf deiner LinkedIn-Seite habe ich gelesen, du kümmerst dich um die Transformation des digitalen Kundenerlebnisses und schaffst ansprechende Vertriebs- und Service-Kontaktpunkte. Wie kriege ich das mit einem Chemiekonzern zusammen? Wie sieht dein Alltag aus? Was sind deine Hauptverantwortlichkeiten? Und wie bringst du einen Chemiekonzern in die digitale Zukunft?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir im Grunde genommen vor fast 7 Jahren selber gestellt habe und die sich dieses Unternehmen im Grunde genommen da auch gestellt hat. Und zwar sind wir 2016, 17 eigentlich in die digitale Transformation erst richtig eingestiegen, indem wir überlegt haben, an welchen Stellen sollten wir denn als erstes in die Digitalisierung gehen. Und das waren vor allen Dingen die Punkte, an denen wir Kontakt zum Kunden haben. So dass man in vielen Vorprojekten erstmal herausgefunden hat, in welche Bereiche man gehen möchte. Das war unter anderem unsere Webseite, Kundenportale. Man hat E-Commerce-Use-Cases identifiziert. Und das war so ein bisschen Grundlage dafür, warum man gesagt hat, jetzt muss man jemanden holen, der sich mit diesem Thema hauptberuflich beschäftigt. Und das war dann 2018 ich, so dass ich damals eigentlich als Product Owner hier gestartet bin. Da war die Definition eines Product Owners auch noch gar nicht wirklich klar. Aber man wusste, man hat jetzt erstmal jemanden, der sich damit hauptsächlich beschäftigt. Und seitdem hat sich eine Menge getan bei uns. Wir haben sukzessive die Bereiche gestärkt und können so jetzt wirklich sagen, dass wir langsam in die Richtung kommen, eine nahtlose Customer Experience umzusetzen. Und das ist genau das, was mich treibt. Wenn ich so in meinen Arbeitsalltag reinschaue, dann sieht das so aus, dass wir mittlerweile ein kleines Team von gut 6 Leuten sind. Ich sage immer, wir sind Home of Product Owners. Also hier ist die Basis bei mir im Bereich, wenn es um die Weiterentwicklung zum Beispiel unserer Webseite geht. Dafür haben wir einen dedizierten Product Owner. Wenn es aber auch um die Weiterentwicklung unseres Produktinformationsmanagementsystems geht, das ist am Ende die Produktbasis für alles, was wir zu unseren Kunden hin kommunizieren weltweit. Wir kümmern uns aber auch dann genau um die Kundenbasis, das heißt auch die Weiterentwicklung des CRM-Systems liegt bei mir im Bereich, als auch ich möchte mal sagen, etwas kleinere Dinge wie unsere Additive Guide App, die so ein Stück weit im Hosentaschenformat beim Kunden immer parat ist, wenn er Informationen zu unseren Produkten benötigt. Und daneben machen wir auch noch so etwas kleinere Digitalisierungsprojekte, dass wir ja internes Wissensmanagement vorantreiben wollen, zum Beispiel durch ein Produktportal, in dem wir dann intern die Informationen Richtung Kunden geben. Und das ist so mein Arbeitsalltag über die letzten 6 Jahre geworden, wie aus der Idee eigentlich jetzt wirklich etwas geworden ist, was langsam Hand in Hand greift und immer stärker in Richtung nahtlose Kundenexperience geht.
Jetzt sind 6 Jahre schon eine ganz schön lange Zeit, vor allem in der Geschwindigkeit, in der wir uns gerade befinden, was die Digitalisierung angeht. Hast du so ein paar Schlüsselmomente im Kopf, die in dieser Spanne sich bei dir besonders eingeprägt haben, besonders erfolgreiche Momente, natürlich besonders interessant, auch besonders nicht erfolgreiche Momente, aus denen man bestimmt dann ganz viel gelernt hat?
Ja, da gibt es natürlich einige. Ich sehe mal so immer auf die Zeit. Also ich bin ja hier und da so ein bisschen ein Corporate-Kind. Ich bin immer im Corporate gewesen, immer in Großkonzernen unterwegs gewesen. Da tickt die Uhr manchmal etwas langsamer. Und in der Chemie tickt sie noch mal langsamer. Das musste ich hier tatsächlich lernen. Das heißt, wir sind natürlich organisationsmäßig sehr klassisch an vielen Stellen unterwegs und brauchen da einfach manchmal etwas mehr Zeit, die Dinge in Richtung Kunde zu bringen. Das hat so ein bisschen was natürlich mit dem Anspruch auch zu tun, den wir in Richtung Qualität haben. Am Ende, wir sind ein Chemiekonzern, Qualitätsmängel können wir uns nicht erlauben. Deswegen setzt sich das so ein bisschen auch in den anderen Prozessen fort. Und ich glaube, das ist ein großer Lernprozess, den wir auch gerade haben und der immer mal wieder für Aha-Momente sorgt, dass wir diese Qualität zwar absolut hochhalten im Gesamtkonzern, dass wir aber vor allen Dingen auch mal mit MVPs Dinge an den Start bringen, die wir einfach mal ausprobieren, wo wir sagen, das hat jetzt noch nicht den Reifegrad eines digitalen Produktes von 110%, sondern das sind jetzt im ersten Schritt vielleicht nur 50% und die verproben wir und so werden wir dann immer Stück für Stück besser, weil wir mittlerweile kontinuierliche Weiterentwicklung haben. Und das ist so vielleicht für mich das größte Erfolgsrezept, möchte ich mal sagen. Bevor ich hier hinkam in 2018, wurde sehr klassisch entwickelt, möchte ich mal behaupten. Das heißt, wir haben eine Webseite an den Start gebracht und die ganze Webseite lief erstmal 10 Jahre. Klar gab es immer mal wieder kleinere Anpassungen, aber im Grunde genommen hat man sie nicht als Produkt verstanden, was stetig weiterentwickelt werden muss. Jetzt seit gut 4-5 Jahren haben wir das Produktverständnis sukzessive eingeführt und verstehen, dass Dinge immer weiterentwickelt werden müssen anhand der Kundenbedürfnisse. Das heißt, es gibt auch ein kontinuierliches Budget, was wir ausschöpfen können für die Webseite zum Beispiel oder für unsere anderen Produkte, um sie gemäß den Kundenanforderungen weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist mit einer der schönsten Dinge, die wir hier auch als Team erreicht haben, dass wir es geschafft haben, dieses Mindset langsam ins Unternehmen reinzukriegen. Und daneben sind natürlich eine Menge Sachen passiert, auch viele Learnings passiert, wo ich sage, boah, das würde ich beim nächsten Mal vielleicht sogar anders machen. Nehmen wir mal zum Beispiel auch den Bereich der Webseitenentwicklung. Ich finde mal ganz spannend, gerade wenn man im Großunternehmen unterwegs ist, hat man oft so den Ansporn, ja vieles extern machen zu lassen. Man guckt dann auf die Kosten, geht dann auch gerne schon mal in Richtung Offshore-, Nearshore-Entwicklung und das ist in vielen oder ist bei vielen Themen jetzt eigentlich gar nicht so das große Problem, auch extern entwickeln zu lassen. Aber gerade bei einem Punkt ist mir aufgefallen, funktioniert es einfach nicht. Und das ist der Themenbereich UX. Das heißt, sobald wir über Design sprechen, über Imagination, also ich spreche ja über visuelle Dinge mit Designern, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, sich in der Muttersprache zum Beispiel zu unterhalten. Gibt es tatsächlich auch einige Studien zu, die das halt beweisen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass diese UX-Themen wesentlich schneller, einfacher diskutiert werden können, wenn man in einer Sprache unterwegs ist. Das ist für mich so mit eins der interessantesten und größten Learnings. Habe ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber gerade wenn ich halt wirklich über visuelle Themen rede, ist es wichtig, in einer Sprache unterwegs zu sein. Für mich ein Learning, was ich auf jeden Fall immer wieder challengen würde, wenn ich in Richtung Webseiten und UX-Entwicklung gehe. Das kann vielleicht jetzt keine goldene Regel werden, weil am Ende kommt es natürlich auf ganz viele Faktoren an. Wie ist das Team eingespielt? Wie ticken die Personen dahinter auch? Bei uns war es aber tatsächlich eine Barriere, die ich immer wieder mitnehmen würde. Was definitiv aber zum Beispiel nicht für die Entwicklung, also für Entwicklerteams wirklich für Entwicklerteams gilt, weil gerade in Entwicklerteams sehe ich das gar kein Problem, dass man in einer anderen Sprache unterwegs ist. Das funktioniert super und ist, glaube ich, auch mittlerweile ja total eingespielt. Also mittlerweile kenne ich kaum noch Teams, die nicht in Englisch entwickeln. Und von daher sehe ich das gar nicht als das Riesenproblem. War aber ein interessantes Learning, was ich gerne mal teilen wollte.
Ist auf jeden Fall auch für uns ein spannender Punkt, weil wir natürlich auch mit einem Büro in München und einem in Kroatien zumindest die uns vorgenommen haben, weiter zusammenzuwachsen und eigentlich standortagnostisch zu arbeiten. Und aber gerade im Design und im UX, da ist sicherlich was dran, was du sagst, sind wir auch in den meisten Projekten international unterwegs. Aber da gibt es definitiv, glaube ich, Reibungsverluste, sobald du in eine andere Sprache gehen musst. Und ich denke auch, es ist etwas effizienter und flüssiger, wenn das alles in der Muttersprache passieren kann. Kommt dann natürlich auch wieder darauf an, für welche Märkte man das macht, in welcher Sprache das Produkt gehalten ist. Ja. Um da nochmal rauszuzoomen, was gibt es denn für digitale Strategien, die du umsetzt? Ich meine, du bist in der traditionell nicht digitalen Branche, aber an der Digitalisierung kommt auch die Chemiebranche nicht mehr vorbei. Also was macht ihr, um da wettbewerbsfähig zu bleiben? Jetzt mal mit dem Blick auf, was macht so die Konkurrenz, was sind da die Treiber am Markt, was sind Innovationen? Du hast ja auch schon von dem Additive Guide App Projekt gesprochen. Gibt es da noch weitere Projekte und was für Herausforderungen haben sich dir dargestellt, diese digitalen Werkzeuge in die Chemieindustrie zu bringen?
Ja, also wir haben für uns zwei Grundsätze, die haben wir sehr früh auch schon definiert. Das eine ist eine absolute Kundenzentriertheit, das heißt, wir versuchen wirklich sehr stark die Kundenbrille in unsere Entwicklungsprojekte immer mit reinzubringen, sei es über Customer Feedback Management, Service, die wir machen, oder vielleicht auch mal wirklich zu einem Kundenseminar zu gehen und dort mit den Kunden in Kontakt zu kommen und mal zu fragen, wie nutzt ihr unsere App? Oder vielleicht auch mal einen Click-Dummy mitzubringen und den dort zu vertesten. Also das haben wir alles schon gemacht und ist super erfolgreich. Und auch wirklich für unsere Kollegen, die am Design beteiligt sind oder in der Entwicklung beteiligt sind, echt immer ein Aha-Erlebnis, einfach mal das direkte Kundenfeedback zu kriegen und zu sehen, wie geht der Kunde da eigentlich durch, weil man denkt sich so tolle Sachen aus und merkt, okay, der nimmt aber eine ganz andere Abkürzung. Und wenn das vielleicht 10 Kunden nutzen, diese Abkürzung, dann sollte man überlegen, ist das nicht vielleicht dann doch der bessere Weg, obwohl es vielleicht gegen irgendwelche anderen typischen Designprinzipien geht. Das zweite Thema, was ich enorm wichtig finde für uns, gerade in der Chemieindustrie, ist, be prepared zu sein, also wirklich vorbereitet zu sein. Wir haben für uns, weil wir jetzt auch innerhalb der Chemie nicht der allergrößte Konzern sind, die Maßgabe herausgegeben, mit den Budgets natürlich ein Stück weit vernünftig umzugehen und nicht alles in Richtung Exploration zu legen. Das heißt, wir gucken uns zwar sehr viele Themen an, treiben die aber nicht unbedingt so weit, dass wir alles immer vertesten müssen. Also gerade in dem Bereich der Entwicklung gehen wir dann nicht immer so weit, dass wir die Dinge bis zum Kunden bringen. Für uns ist es aber wichtig, dass wir von den Architekturen, wie wir sie aufbauen, uns nichts verbauen und somit halt immer ein Stück weit vorbereitet bleiben, um relativ agil, je nachdem wie der Markt sich ändert, je nachdem wie die Lösung sich ändert, reagieren zu können. Deswegen war für uns auch relativ früh klar, wir müssen in das Thema Headless-Architekturen einsteigen, um natürlich sehr modular auch im Bereich der Webseite unterwegs sein zu können. Und wenn du diese zwei Prinzipien nimmst, also die Kundenperspektive in das Unternehmen zu bringen und auf der anderen Seite dich relativ flexibel hältst, dann schaffst du es auch als nicht absoluter Großkonzern mit unendlichem Budget, hier sehr erfolgreich zu sein und für den Kunden einen echten Mehrwert zu schaffen in den Kanälen.
Jetzt hast du schon von der nahtlosen Customer Experience gesprochen. Kannst du da mal ein Beispiel geben, wie so eine Journey aussieht bei euch? Wo die Nähte so schön ineinander gestrickt sind, dass es den Nutzenden gar nicht auffällt?
Ja, das ist immer ein hehres Ziel. Funktioniert das schon sehr gut? Ich glaube, gerade im Bereich mit einer der wichtigsten Use Cases, die wir haben, ist das Thema Sample Ordering. Also der Nutzer befindet sich im Labor bei uns und benötigt ein Muster. Ein Muster, um halt in seinem chemischen System, was er hat, also in dem Endprodukt, was er gerade entwickelt, ein Stück weit unsere Produkte zu vertesten und andere Produkte natürlich. Und wir haben uns bei dieser Journey an den Prinzipien des ganz normalen Marktes orientiert. Also wir haben da gesagt, wir sind keine B2B-Company und brauchen keinen speziellen Prozess, was das Thema Musterbestellung angeht, sondern der Prozess sollte so sein, wie der Kunde ihn in jedem E-Commerce-Shop befindet. Wenn ich jetzt mal so in Richtung Konkurrenz schaue, dann ist die Musterbestellung an vielen Stellen sehr, sehr oldschool. Manchmal funktioniert sie über Formulare, da muss ich dann mein Produkt eintragen, da muss ich eintragen, vielleicht welche Größe ich noch haben möchte von dem Muster. Dann weiß ich aber gar nicht, ist das überhaupt verfügbar, kann mir das Unternehmen zuschicken, habe ich mich vielleicht im Namen vertippt. Unsere Namen, alle generell in dieser Industrie, sind nicht immer sprechend, sondern sind oft sehr numerisch aufgebaut. Und wenn ich dann mich vertippe, dann habe ich auf einmal das falsche Produkt, was mir nach Hause gesandt wird. Und wir haben uns ganz klassisch fast wie ein E-Commerce-Shop ausgerichtet, was die Webseite angeht. Das heißt, du kannst unsere Produkte so finden und bestellen, wie du es eigentlich bei jedem anderen Shop auch machst. Auch der Workflow dahinter funktioniert genauso. Und das wird vom Kunden enorm gut angenommen. Das heißt, das ist nicht nur einer der meistgenutzten Use Cases auf unserer Webseite, sondern auch der am besten vom Kunden bewertet wird. Weil die gesamte Experience eigentlich nur eins hat, nämlich die Kundenzentriertheit und einfach den Blick nach außen, also wie macht der Kunde es normalerweise, wie ist er es gewohnt, und das funktioniert richtig gut.
Ein gutes Customer Experience Design und Management bedeutet ja auch, dass man es schafft, die ganzen Silos aufzulösen, die besonders in traditionellen Konzernen oft existieren. Wie habt ihr das hinbekommen? Weil das ist ja schon Grundvoraussetzung, oder zumindest, dass die Silos sich sehr, sehr gut verstehen und auch seamless sozusagen zusammenarbeiten.
Ja, also das ist tatsächlich immer noch ein Thema. Wir holen immer die Bereiche dazu ab, um halt mit ihnen relativ frühzeitig ins Gespräch zu kommen. Das klappt natürlich nicht immer, aber am Ende ist genau der PO ein Stück weit dieser Dreh- und Angelpunkt, um dieses Stakeholder-Management natürlich im Unternehmen zu betreiben, immer in Kontakt zu bleiben mit seinen Stakeholdern und auch dann sehr früh da, wo wir wissen, dass Silos sind oder wo wir wissen, dass Bereiche erstmal prozessseitig vielleicht auch zusammengebracht werden müssen, natürlich sehr früh mit den Bereichen ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wo kann ich auch Prozessverbesserungen vornehmen. Denn wir wollen ja nicht nur vielleicht ein Tool um des Toolwillens einführen, sondern für uns in der Digitalisierung ist immer der Prozess auch ganz vorne mit dabei. Deswegen haben wir auch schon mal Projekte geschoben, weil wir gesagt haben, dass der Reife gerade in der Organisation noch gar nicht so weit ist. Das heißt, dann arbeiten wir in der Digitalisierung gar nicht an der Weiterentwicklung eines Tools, sondern treiben erstmal den Reifegrad in einzelnen Bereichen voran, um prozessseitig die Basis zu schaffen, damit wir überhaupt mit einer, nehmen wir Marketing-Automatisierung, später mal erfolgreich sein können. Und das funktioniert dann ganz gut, wenn man ein Stück weit mit dem gewissen Druck, aber auch mit der Pace mitgeht, die einfach auch Veränderung bedeutet. Also ich kann Veränderung natürlich mit der Brechstange ins Unternehmen reinbringen. Dann mache ich das 2 Jahre und bin wahrscheinlich weg. Das ist nicht wirklich nachhaltig, also nicht fürs Unternehmen, nicht für die Bereiche, weil man aus meiner Perspektive dann ein Stück weit verbrannte Erde hinterlässt und damit dieses Thema auch kaputt ist. Und ich finde, wir haben hier so ein schönes Pflänzchen, was man eigentlich echt wachsen sieht, zwar nicht immer so schnell, wie man sich's wünscht, aber was wirklich aufblüht und was halt auch diese Früchte dann trägt beim Kunden. Und das wird tatsächlich dann auch gewertschätzt. Und dadurch, dass du einfach sehr viel Vertrauen dann schaffst in der Weiterentwicklung, brichst du die Silos natürlich auch dann einfacher auf in Zukunft.
Verstehe. Ein Teil dessen ist sicherlich auch Verständnis zu schaffen für die Wichtigkeit von Custom Experience oder eben in Custom Experience zu denken, statt in Silos oder in Projekten oder auch in User Experience zu denken. Und das ist ja gerade in traditionellen, nicht digitalen Branchen oftmals gar nicht so einfach, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also wie bekommst du denn Customer Experience Management, User Experience Management und dessen Wichtigkeit bei euch etabliert im Unternehmen? Kannst du da ein paar Tricks teilen mit uns?
Wichtig ist, glaube ich, sehr viel darüber zu sprechen, erstmal zu kommunizieren darüber. Das war mir gerade in der ersten Zeit ein großes Anliegen und was wir nicht hatten, war in dem Sinne eine digitale Kommunikationsplattform. Also wir hatten nicht mal einen Blog im Unternehmen. Also haben wir als erstes 2018 einen Blog etabliert, in dem wir über Digitalisierungs- und UX-Themen sehr viel kommuniziert haben, aber auch in dem wir direkt Feedback gesammelt haben. Sowohl auf dem Blog zum Beispiel selber, als auch ein Stück weit daneben natürlich, weil sich ziemlich viele Seitendiskussionen ergeben haben und die Leute auf einmal auf einen zukommen. Zumal ich, glaube ich, in der Anfangszeit hier ein Stück weit relativ schnell bekannt war, weil der Name von mir sehr stark mit dem Thema Digitalisierung von den Kundenkanälen verbunden war, dass viel Raum eigentlich da war, um darüber zu reden. Und den habe ich natürlich dann auch genutzt, um erstmal Verständnis für den Vorteil von gutem Design oder guter UX dann auch zu schaffen. An einigen Stellen hat man natürlich offene Türen eingerannt. Also das kannst du dir natürlich auch gut vorstellen, wenn über 10 Jahre nichts passiert ist im Design, auch in der UX, dann sind gerade viele Bereiche im Marketing total froh, wenn ein neuer Unterstützer da ist, der dieses Thema natürlich mittreibt. Und genau dieses Momentum haben wir dann genommen, um das Thema natürlich dem Management ein Stück weit näher zu bringen und zu erklären, aber dann auch an den Stellen, die wir benötigen, um halt genau in die Entwicklung reinzugehen und halt auch dann die neuen User Experience oder Custom Experience, am Ende ist es ja sogar, dann voranzutreiben im Unternehmen. Also so ein bisschen ist es immer eine Zweiteilung, finde ich, aus, du brauchst das Buy-in vom Management, alleine um auch Budgets etc. dafür zu kriegen, aber auch die Freiheit zu kriegen, zu interagieren, die Verantwortung zu haben dafür, aber du brauchst auch definitiv die Leute, die mit dir ziehen und bereit sind, mit dir diese Silos aufzubrechen und ein Stück weit dich auch in Richtung Kunde lassen. Nehmen wir mal den Vertrieb. Wenn ich nicht mit dem Vertrieb auch ab und an mal rausgehe, dann glaube ich nicht, dass ich unseren Kunden verstehen würde. Deswegen bin ich gerne auch auf Messen, wo ich natürlich inhaltlich nichts verstehe, wo ich aber mal mit dem Kunden in Kontakt komme und einfach mit dem Kunden über Dinge reden kann, die mich halt hinterher weiterbringen, gerade in der Entwicklung der Kanäle. Und ganz nette Anekdote vielleicht noch da am Rande, das ist mir genau auf einer dieser Messen passiert, war hier in der Nähe von Nürnberg mit einer der größten Messen für den Lackbereich, in der wir als BÜK absolut bekannt sind. Ich saß dann auf der Rückreise in einem Hotel in Erlangen am Frühstückstisch und dachte, jetzt so nach 2 Messetagen habe ich ein Stück weit meine Ruhe. Und auf einmal höre ich, wie der gesamte Frühstücksraum Tisch für Tisch über die BÜK anfängt zu reden. Über Erlebnisse, die er am Messestand hatte am Vortag. Der andere wollte den Messestand dann jetzt heute besuchen. Und genau dieses Momentum habe ich da genutzt und habe dann gesagt, komm, warum setzt du dich jetzt nicht einfach mal zu den Leuten an den Tisch und fragst mal, was sind so ihre Erlebnisse? Das heißt, wir haben dann beim Frühstück ein Stück weit über die Webseite gequatscht, über einzelne Prozesse geredet. Und genau das ist das, was man braucht. Also wirklich, wenn man die Chance hat, im B2B-Bereich zum Beispiel an den Kunden ranzukommen, immer in Richtung Kunde zu gehen und auch direkt mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und auf der anderen Seite wird das total gewertschätzt durch den Kunden. Er ist nämlich froh, auch mal die andere Seite kennenzulernen und zu sehen, okay, wer arbeitet da dran? Wer macht das auch ernsthaft? Und auch mal sein Feedback weiterzugeben.
Auf alle Fälle schon mal eine sehr interessante Einleitung zu deinem ganzen Thema und zu dir selbst und zu den Bereichen. Lass uns mal imaginär so ein bisschen die Werkstattstür zu deinem Designstudio und zu dem Entwicklungs- und Produktentwicklungsbereich öffnen. Und mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr da grundsätzlich aufgestellt seid. Du hattest ja schon gesagt, mehrere POs, aber zu einem digitalen Produkt gehören ja auch noch mehr Leute. Design, Konzept, Quality Assurance, Entwickler, etc. Und genau, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, auch so Aufteilung, nicht nur intern, gibt es auch externe. Was ist eigentlich die externe Leistung tatsächlich da draußen? Ist das sehr eher auf Marketing bezogen oder eher durchaus auch bei Produkten? Genau, einfach so ein bisschen ins Org-Chart eintauchen. Das würde mich sehr interessieren.
Ja. Für uns fängt erstmal alles mit der Vision und der Strategie des Produktes an. Die Strategie erarbeiten wir im Normalfall Hand in Hand mit den Business-Bereichen. Nehmen wir mal die Webseite, der größte Stakeholder dafür ist natürlich Marketing. Also erarbeiten wir die Strategie für die Webseite mit dem Marketingbereich. Das schärfen wir mittlerweile Jahr für Jahr nach, sodass wir halt immer die aktuellen Themen auch dann schaffen zu synchronisieren. Haben wir die Vision, haben wir die Strategie, hat der Product Owner erstmal auch ein Ziel für sich, woraus er diese Produktvision dann weiter definieren kann und damit auch natürlich die Priorisierung in den jeweiligen Themen vornehmen kann. Und der Product Owner ist dann hinterher Dreh- und Angelpunkt zwischen den einzelnen Stakeholdern. Und der Kunde ist für mich auch definitiv einer der Stakeholder dort in dem Fall, den wir über Service etc. einbinden, als auch in Richtung IT und auch unserer Partner, die uns da unterstützen. Also in der IT sind wir so aufgestellt, dass wir ein Stück weit aus einem klassischen ITIL-Betriebsmodell kommen, in Richtung DevOps uns gerade transformiert haben. Und auf IT-Seite sitzen dann, ich möchte mal sagen, ein Stück weit die technischen Product Owner, die für uns als Product Owner der Sparringspartner sind in technischen Fragen. Die Entwicklung und auch das UX-Design, was wir zum Beispiel auf der Webseite haben, das kommt dann normalerweise über externe Partner rein. Das heißt, da arbeiten wir kontinuierlich mit einem Partner zusammen, der uns dann jetzt auch schon über einige Jahre begleitet und so natürlich auch mit uns wächst und auch ein Stück weit unsere Anforderungen immer besser versteht. Und genau diese Nachhaltigkeit in der Auswahl unserer Partner ist für mich auch nochmal ein echtes Erfolgsrezept, weil wir ja in einer sehr speziellen Umgebung sind, der Spezialchemie, und damit auch ganz andere Bedürfnisse haben, finde ich es einfach nachhaltiger, da mit einem Partner kontinuierlich dran zu arbeiten und das Wissen auch nicht immer wieder neu transferieren zu müssen.
Ja, definitiv, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du wolltest noch was hinzufügen? Habe ich das so richtig vernommen?
Genau, also in einzelnen Bereichen probieren wir tatsächlich auch aus, mittlerweile intern zu programmieren. Das betrifft zum Beispiel unser CRM-System, ist ja auch ein digitales Produkt, welches fast komplett intern weiterentwickelt wird, auch noch teilweise mit externen Kollegen. Aber das Teamsetting ist dann komplett anderes. Die arbeiten wesentlich enger zusammen und die externen Kollegen sind im Grunde genommen auch wie interne unterwegs und sind komplett integriert in dieses Team.
Jetzt haben ja viele Unternehmen die Strategie, selbst auch die Teams aufzubauen, gerade auch UX-UI-Design, auch Entwicklung. Habt ihr da auch Ambitionen? Wenn ja, auf einen gewissen Zeitraum gesehen. Und das hat ja auch einen Einfluss auf die Zusammenarbeit mit Externen, wo man sagt, okay, als externer Partner wünscht man sich jemanden, nicht vielleicht wie früher, wo man eigentlich gar keine Berührungspunkte mit den externen Partnern hat und gar nicht weiß, was die da zaubern und über den Tisch oder über den Zaun werfen. Und dann hat sich das ja so ein bisschen gewandelt jetzt. Man ist eigentlich ja wirklich Teil schon fast schon vom Unternehmen. Man muss da, sitzt schon fast im Recruiting-Gespräch zu den Leuten, die dann eigentlich intern gehired werden sollen und welche Skills da am besten notwendig wären. Genau, vielleicht kannst du da noch einen kleinen Einblick geben.
Ja, also meine Devise ist ein Stück weit, an den Stellen, wo es Sinn macht, machen wir es intern für uns. Da, wo wir sagen, dass wir uns aber auch eine gewisse Flexibilität erkaufen wollen. Und das ist zum Beispiel auch der Bereich des Webseitendesigns oder der Webseitenentwicklung. Dort setze ich dann lieber auch auf externe Kolleginnen und Kollegen, weil gerade dieser Input von außen uns enorm gut tut. Das heißt, wenn ich jetzt hier intern anfangen würde, zum Beispiel für ein CMS-System, einen Entwickler zu holen, der dieses CMS- oder Commerce-System im Detail kennt, habe ich es wesentlich schwerer, dieses System irgendwann mal zu wechseln. Das hängt alles am Ende dann auch von der Bereitschaft dieser einen Person natürlich ab, sich auf etwas Neues einzulassen, sei es auf ein neues Commerce-System, sei es auf einen neuen Technologie-Stack, auf eine neue Programmiersprache, die vielleicht notwendig ist. Wohingegen, wenn ich halt in Richtung externen Partner schaue, kann ich wesentlich einfacher einzelne Module der Webseite austauschen, verändern, kann also mit der Technologie gehen, wenn sie sich stärker verändert und wenn sie mir mehr Nutzen bringt, und brauche nicht das gesamte Team dann umstricken und brauche auch nicht oder bin auch nicht abhängig davon, wie das Skillset innerhalb meines Unternehmens ist. Das heißt, an den richtigen Stellen, gerade an den strategischen Positionen, dort, wo es um so Bereiche geht wie das Konzept der Webseite, da macht es absolut Sinn, natürlich interne Kollegen zu haben für uns. Alles andere versuchen wir an vielen Stellen wirklich extern zu halten derzeit oder aber dann sukzessive natürlich, nehmen wir so Bereiche wie Web Analytics, auch hier intern wesentlich stärker dann jetzt aufzubauen und dort das Know-how intern einfach dann im Unternehmen zu haben, um nicht immer permanent dann vielleicht auf externe Agenturen angewiesen zu sein.
Ihr habt ja auch mehrere Produkte und ein wesentlicher Faktor mittlerweile ist ja das ganze Thema rund um Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit, Designsystem. Und gerade da würde ich dir natürlich auch recht geben, wenn du natürlich jetzt viele externe Partner hättest, die alle irgendwie am Designsystem rumdoktern, dann wäre das natürlich irgendwie fatal. Das heißt, da natürlich Leute intern zu haben, die einen gewissen Überblick haben oder eben dann einen langjährigen Partner, der natürlich schon länger an Bord ist und da auch den Überblick behält und euch auch da diesen Überblick dann ja auch transparent irgendwie spiegelt und ihr da ein gutes Gefühl habt. Genau, vielleicht kannst du aber da generell ein bisschen zum Thema Designsystem erzählen. Also habt ihr Designsystem aufgebaut? Wie seid ihr da aufgestellt? Wann habt ihr damit vielleicht auch gestartet? Wann war so ein bisschen der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, okay, wir müssen das jetzt endlich mal richtig angehen?
Ja, das ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt, den du da noch ansprichst bei mir. wir sind mit einem Designsystem gestartet, wollten eigentlich, wie man damals, wann war das, 2018, 19 gesagt hat, ein Living Style Guide aufbauen, Pattern Lab aufbauen, haben das auch gemacht, haben alles in Atome aufgeteilt, in Moleküle aufgeteilt, haben Komponenten dann daraus entwickelt. Das Ganze hat aber nicht ganz zu unserer Arbeitsweise gepasst, so wie wir das damals aufgesetzt hatten. Was passiert also, wenn etwas nicht ganz passt und wenn man es nicht komplett weiterverfolgt, er schläft ein. Und genau an dem Punkt befinden wir uns gerade. Das ganze Designsystem, was wir dahinter haben, ist ein Stück weit gerade in der Nutzung eingeschlafen. Und wir sind doch gerade eher ein bisschen klassischer wieder unterwegs, was die Weiterentwicklung angeht von Komponenten und den Designs dahinter. Das haben wir gemerkt, das haben wir festgestellt. Also von daher kann ich da auch mittlerweile ganz offen drüber reden. Und haben uns vorgenommen, das im nächsten Jahr wieder anzugehen und auf ganz neue Füße zu stellen. Wahrscheinlich auch verbunden mit einem Relaunch unserer Webseite, um dann auch nochmal einen kompletten Neustart zu haben in diese Richtung. Und ich glaube, dann könnte ich im nächsten Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen dazu. Stand heute ist das eher ein Punkt, wo ich sage, lass uns lieber weitergehen, weil da habe ich definitiv keine großen Learnings, die ich auch teilen kann, außer bleibt dran. Und wenn, dann muss man es auch wirklich konsequent weiterverfolgen und darf nicht damit einfach bei einzelnen Komponenten aufhören oder bei einzelnen Bestandteilen des Designsystems aufhören.
Ja, definitiv. Jetzt geht es schon um Atome, Moleküle und selbst das funktioniert nicht. am Ende des Tages ist ja genau das das Wichtige zu verstehen. Eigentlich ist, man hatte es eigentlich, dann hat es nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Und jetzt gehen wir es neu an und aber mit Learnings. Von dem her auf alle Fälle auch das gut zu wissen, dass ihr das am Schirm habt. Lass uns vielleicht so ein bisschen so Methoden, Prozesse, Tools. Ihr entwickelt jetzt ein Produkt, hast ja schon gesagt, nutzerzentriert. Man möchte da natürlich die besten Insights erheben. Vielleicht kannst du da so aus zwei Streams erklären. Das heißt, auf der einen Seite, man baut ein Produkt wirklich von Null auf. Wie geht ihr daran, dass das Nutzererlebnis wirklich sehr, sehr gut wird und dass man auch die richtigen Insights hat? Aber auch bei bestehenden Produkten, klar, hast du auch gewisserweise schon angedeutet, eben natürlich Nutzerfeedback einholen. Aber mich interessiert genau, was genau macht ihr da und wie macht ihr das und wer macht das? Genau.
Fangen wir mit dem Punkt an, wie wir vielleicht in bestehenden Produkten agieren. Gerade ein aktuelles Projekt auch tatsächlich von mir ist das Thema Customer Feedback Management, in dem wir triggerbasiert, kanalbasiert sozusagen zeitnah Feedback von Kunden einholen. Das machen wir an einigen Stellen schon gut, gerade da, wo wir sehr digital unterwegs sind, sei es nach dem Kontakt, sei es auf der Webseite, sei es wenn wir einem Kunden ein Sample, also ein Muster geschickt haben, dann holen wir genau für diese Prozessschritte sehr zeitnah Feedback ein und lassen das Feedback dann auch wieder in die Entwicklung zurückfließen. Wo sind wir noch nicht so gut in dem Bereich? Das ist genauso der Bereich des personalisierten Feedbacks. Das heißt, sobald der Kunde uns jetzt zurückmeldet, dass er ein echtes Problem hat, weil er vielleicht ein Produkt bestellt hat, was er, wie er wollte, vielleicht gar nicht richtig einsetzen kann in seinem chemischen System, dann ist es uns oder sind wir gerade noch nicht so weit, dass wir dem Kunden das dann auch direkt zurückspielen können oder dass wir ihn kontaktieren können, sodass wir eine Verbesserung herbeiführen können, weil es sich tatsächlich ja um ein Serviceanliegen in dem Sinne handelt. Das heißt, das Feedback-Management bei uns beschränkt sich sehr stark auf den Teil, dass ich mir die Feedbacks anschaue, dass ich sie in die Entwicklung einlaufen lasse, dass ich aus den KPIs, die ich dort hebe, Rückschlüsse ziehe. Das ist der eine Teil. Und da sind natürlich die Product Owner angehalten, auch die Feedbacks sich damit auseinanderzusetzen, ein Stück weit den Kunden da zu kennen und zu sehen, wie ist denn der Bedarf? Was sind denn die Sachen, die immer wieder in diesen Feedbacks hochkommen? Das sind manchmal vielleicht auch nur Kleinigkeiten, dass wir merken, dass unsere Formulare vielleicht gar nicht ganz global aufgestellt sind, sondern die Adresseingabe in Japan ganz anders funktioniert als in den USA, als in Deutschland. Das sind Sachen, an die denkt man manchmal nicht, kriegt man dann aber sehr schnell wiedergespiegelt und man kann ja dann relativ schnell darauf reagieren. Das heißt, in einem Monat ist das Formular umgebaut, ist live in Japan und man hat das Problem gelöst. Das ist genauso, wie das Thema Entwicklung bei uns funktioniert. Wenn wir an etwas ganz Neues denken, an neue Produkte denken, also wirklich auf der grünen Wiese anfangen, dann versuchen wir mal sehr strategisch dran zu gehen. Sei es über erstmal Assessments, die wir machen, Benchmark-Analysen, dass wir uns anschauen, was macht der Wettbewerb in diesem Bereich, dass wir aber auch ein Stück weit nicht nur einen Wettbewerb ansehen, sondern auch wirklich mal nach draußen gehen, in Consumer-Bereiche zu gucken oder in Branchen zu schauen, die dort State-of-the-Art-Lösungen anbieten. Das ist so für uns diese erste Phase des Assessments. Dann geht es eigentlich so in diese zweite Perspektive rein, wo stehen wir als Organisation? Das heißt, wie ist der Reifegrad unserer Organisation in Bezug auf die Neuentwicklung? Sei es zum Beispiel Produktinformationsmanagementsystem, was wir komplett neu eingeführt haben. Dann schauen wir uns natürlich die Prozesse an, die wir rund um den Bereich der Produkteinführung haben oder die wir rund um den Bereich der Produktkommunikation Richtung Kunde haben. Sobald wir das dann verstanden haben, gucken wir dann weiter natürlich in die Prozesse rein, schauen, okay, an welchen Stellen muss man vielleicht Veränderungen herbeiführen, haben wir den Reifegrad für ein digitales Tool, für eine Automatisierungslösung. Wenn wir die Fragen erstmal alle geklärt haben, dann haben wir eine Menge Anforderungen eigentlich zusammengesammelt und dann geht es erst bei uns in die Toolauswahl. Das heißt, dann schauen wir, was brauchen wir eigentlich, um bestmöglichst diese Use Cases, die wir auf dem Weg dorthin jetzt identifiziert haben, dann überhaupt umzusetzen. Und sobald wir das Tool haben, klar geht es dann irgendwann in den Bereich der Entwicklung und je nach Größe auch wird das dann sogar auch mit einem eigenen Product Owner ausgestattet, sodass wir eine dedizierte Person haben, die dann auch wirklich für die Weiterentwicklung wieder verantwortlich ist, damit das Ganze auch nicht einschläft.
Weil du gerade von Entwicklung gesprochen hast, welche genauen Technologien verwendet ihr denn eigentlich oder Plattformen?
Nehmen wir jetzt im Bereich der Webseitenentwicklung. Da sind wir gerade noch mit dem Typo 3 unterwegs. Wir sind an verschiedensten Stellen jetzt mit Systemen unterwegs, die wir gerade vertesten, Pilotphasen, sowas wie ein Storyblock, wo wir dann sagen, wir wollen damit in Headless-Architekturen einsteigen. Das wird gerade parallel entwickelt mit kleinen Piloten. Sobald wir die Erkenntnisse daraus haben, ziehen wir unsere Webseite, wie ich sagte, halt im nächsten Jahr dann auch um auf neue Architekturen. Aber genau in dem Punkt sind wir gerade, Organisationsassessment haben wir gemacht. Wir haben auch eine Strategie entwickelt, wie wir uns in Richtung Headless-Architekturen entwickeln wollen, was auch zukunftssicher für unsere Anwendungsfälle ist. Und jetzt pilotieren wir die. Und sobald wir den Piloten durch haben, die Erkenntnisse daraus gesammelt haben, würden wir dann unser zentrales Element, also das, was zum Kunden die Kommunikation im digitalen Raum übernimmt, unsere Webseite, das Kundenportal dahinter, dann ebenfalls auf diese Architektur migrieren.
Okay, okay. Du hattest, ich muss noch mal ein bisschen zurück, du hattest auch, ja auch über den Wettbewerb gesprochen. Ganz am Anfang habe ich mir schon so ein bisschen die Frage gestellt, wo du gesagt hast, wir sind irgendwie ein eigenes Feld, Chemie, ist alles ein bisschen anders. Wie hoch ist denn tatsächlich auch der Druck und wie sieht es denn wirklich auch aus mit dem Wettbewerb? Gibt es da in gewisser Weise auch, wenn man sich jetzt die vier anderen Mikes bei anderen Konzernen anschaut, wie ist da der gegenseitige Druck? Gibt es da vielleicht auch einen Austausch? Sagst du, ihr bei Bück-Altana, ihr seid eigentlich schon relativ weit vorne, was das betrifft? Genau, wie kann ich mir das vorstellen, diese Landschaft?
Ich glaube, ein Stück weit besetzt jeder so seine eigenen Themenfelder, weil wir vielleicht nicht alle komplett wie in der Spezialchemie ticken. Manche haben halt Commodity-Produkte, also Produkte, die lasterweise verkauft werden. Das sind so die Produkte, die halt bei uns in der Spezialchemie eher selten sind. Das heißt, bei uns die Produkte sind sehr stark mit dem Kunden zusammen entwickelt worden, auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Das heißt, das ist einfach ein ganz eigenes Feld für sich und das heißt, wir versuchen uns natürlich dann auf Bereiche zu konzentrieren, indem wir genau dort die Customer Experience verbessern können. Wenn ich mir jetzt den Reifegrad unserer digitalen Tools anschaue, nämlich vielleicht mal unser PIM-System, bin ich manchmal selber überrascht, wie weit vorne wir sind. Also wir haben damit 2018 angefangen und da waren viele der großen, nicht direkt Wettbewerber, aber viele der großen Chemieunternehmen noch nicht so weit, dass sie ein eigenes dediziertes PIM-System hatten, welches die Kommunikation der Produkte in Richtung der verschiedenen Marktplätze, der verschiedenen Webseiten, aber auch unserer Distributeure, die eine wichtige Rolle spielen beim Abverkauf unserer Produkte, automatisiert übernimmt. Und da waren wir tatsächlich Vorreiter die ganzen Jahre in diesem Bereich und konnten uns da natürlich ein Stück weit austoben auf dem Feld, vieles ausprobieren. Wir haben mit vielen Distributeuren schon fast einen Standard geschaffen, was so Schnittstellen angeht, weil wir die Ersten waren. Und das ist natürlich ein schönes Ding dann zu hören, wenn Wettbewerber oder Chemieunternehmen, die wesentlich größer sind, an der Stelle noch nicht sind. Auf anderen Bereichen bin ich manchmal überrascht. Nehmen wir mal vielleicht eine BASF, wie die es schaffen. Und da bin ich wirklich manchmal vielleicht ein bisschen neidisch drauf, wirklich als Großkonzern doch manchmal sehr agil zu arbeiten und ihre gesamten Webseiten in eine Macharchitektur zu transformieren. Das heißt, die sind eigentlich, was das Thema angeht, absoluter Vorreiter. Ja, die haben etwas anderes Staffing als wir im kleineren Kontext, aber nichtsdestotrotz muss man es erstmal schaffen, in so einem Großkonzern solche modernen Architekturen einzuziehen und den Bedarf klarzumachen, dass man dort rein investieren muss. Also, wie gesagt, manchmal vergleichen wir uns da tatsächlich mit Wettbewerbern, die sind 10-mal so groß wie wir. Und da bin ich total happy, weit vorne zu sein bei einzelnen Themen. Auch was den Traffic zum Beispiel auf unserer Webseite angeht. So ein bisschen hat man ja mal hier und da auch das Gefühl, wie kommt die Webseite an? Kriegt auch schon mal Zahlen mit von anderen. Und da muss ich sagen, das sind einfach Dinge, da performen wir sehr gut, das läuft sehr gut. An anderen Stellen sind manche andere einfach besser.
Jetzt läuft ja in der Produktentwicklung nicht immer alles am Schnürchen. Und auch oder mit externen Partnern passt die Chemie nicht, wie auch immer. Welche Herausforderungen hast du in der Produktentwicklung da miterlebt oder kommen auch immer wieder? Und wie habt ihr die am Ende des Tages auch gemeistert oder wie bereitet ihr euch auf diese Herausforderungen vor? Das kann sein, dass es irgendwie das Budget war, das man sich am Anfang gestellt hat und dann hat sich herausgestellt, oh wow, das ist eigentlich 10-mal von dem, was man sich eigentlich vorgestellt hatte. Das kann sein, dass irgendwie die Skills nicht gepasst haben von einem Team, das man sich extern dazu geholt hat, Sprachbarrieren, was auch immer. Also einfach Themen, die aufgekommen sind oder vielleicht auch der Worst und dann ja am Ende des Tages ja auch Best Case, dass man sagt, man wollte eigentlich in ein Produkt reingehen, hat das auch vielleicht schon mal getestet, hat sich ein erstes Konzept entwickelt und ist dann eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass man eigentlich erkennen musste, ach, das ist eigentlich nicht. Das war jetzt eigentlich für die Katze, aber jetzt machen wir auch einfach Schluss hier und gehen in ein nächstes Produkt, ja.
Also oft ist es eine große Herausforderung, die jeweiligen Fachbereiche, Stakeholder mit einzubinden und auch ein Stück weit an unsere Arbeitsweise heranzuführen. Wir versuchen in den meisten Teams agil zu arbeiten. Und Agilität heißt für uns nicht immer gleich Scrum. Manchmal sind es auch Methoden wie Kanban, die wir mit reinnehmen. Aber gerade wenn wir nach Scrum arbeiten und wirklich in Sprints unterwegs sind, bedarf das ja einer wesentlich höheren Intensität und auch Reaktionsgeschwindigkeit der Fachbereiche, um Feedback zu geben. Und da ist es einfach wirklich am Product Owner auch ein Stück weit den engen Kontakt in Richtung Fachbereich zu halten, aber auch frühzeitig darauf hinzuweisen, wie ist denn der Stand der Entwicklung, welche Features kommen vielleicht beim nächsten Mal, habt ihr die Zeit, das zu supporten, habt ihr die Zeit, uns Feedback zu geben, denn wir machen ja nicht die gesamten Prozesse dahinter, sondern wir brauchen halt genau für das Prozesswissen, manchmal aber auch für gewisse Kundenfeedbacks, dann die jeweiligen Bereiche, die uns dann in der Entwicklung mit supporten. Das ist mit einer der größten Herausforderungen, die uns an vielen Stellen immer wieder begegnet. Das heißt, sobald wir den Projektraum verlassen und ein Stück weit in der agilen Entwicklung unterwegs sind, ist das eine Herausforderung, die da ist. Ein Projekt dagegen funktioniert bei uns oft ein bisschen anders. Das hat ein Anfang, Ende, das hat ein Commitment aller Stakeholder, sind alle abgeholt, alle haben die Zeit dafür, alle wissen, kennen ihre Rolle in dem Projekt. Mag zwar auch sein, dass wir es agil dann durchführen, aber vom Charakter ist ein Projekt meistens da wesentlich prominenter auch und läuft nicht neben dem Tagesgeschäft bei vielen mit einfach. Das ist der große Vorteil daran. Was auch immer eine Herausforderung ist, natürlich das Thema Priorisierung. Auch ich als Führungskraft habe immer wieder so Aha-Erlebnisse, wo dann Fachbereiche auf mich zukommen und mir erklären, warum denn ihr Feature so mega wichtig ist. Da sage ich, das ist zwar schön, aber ich als Führungskraft bin eigentlich gar nicht mehr derjenige, der das bestimmt. Also wir haben ja da den klassischen Bereich der hierarchischen Struktur verlassen im Unternehmen. Das ist mein Product Owner. Mein Product Owner macht die Priorisierung. Und der macht die Priorisierung mit den Stakeholdern zusammen, basierend auf Kundenbedürfnissen, basierend auf den Wert des Features etc. Also bitte, geh wieder eigentlich zurück, lieber Fachbereich, lieber Stakeholder, und wende dich an den Product Owner. Denn ich als Führungskraft möchte da gar nicht mehr eingreifen. Ich möchte genau diesen Verantwortungsbereich klar definiert wissen beim Product Owner. Ja, manchmal gebe ich natürlich einen Hinweis oder manchmal habe ich auch Features, die mir selber am Herzen liegen. Auch da muss ich mich dann ein Stück weit manchmal anstellen hinter anderen Features, die mein Mitarbeiter, also der Product Owner, bei mir höher bewertet. Ist schwierig, muss ich lernen, ist dann aber genau der Mindset oder das Mindset, was man benötigt im Bereich der agilen Entwicklung. Und genau wenn man diesen Weg gehen möchte, muss man das, glaube ich, auch schaffen, in der Organisation zu erklären und bekannt zu machen, wie eigentlich im agilen Bereich gearbeitet wird. Und das ist auch noch eine enorm große Herausforderung, die mal mehr oder weniger gut funktioniert, je nachdem auch welcher Fachbereich vielleicht auch irgendwas fordert. Was uns da enorm geholfen hat, ist, dass wir das ganze Thema Agilität auch gerade in diesem Jahr nochmal auf die Roadmap gebracht haben und für uns als ein strategisch wichtiges Thema gesehen haben. Das heißt, wir haben uns auch zu diesem Thema externe Unterstützung geholt, haben uns einen Agile Coach mit dazu geholt, der einen phänomenalen Job getan hat innerhalb dieses Jahres. Wir sind im Januar gestartet, sind jetzt im September so weit, dass wir mehrere Teams auf ein Stück weit natürlich angepasste Scrum-Modelle an die Organisation losgelassen haben, aber auch gleichzeitig versucht haben, das Change-Management in den Teams zu treiben, aber auch bei den externen Stakeholdern das Verständnis dafür zu erlangen. Das heißt, wir haben viele Workshops gemacht, auch mit den Kollegen, um das Thema Agilität zu erklären. Wir haben Open Talks gemacht per Videostream, um auch da Agilität im Gesamtunternehmen auch vielleicht bei Personen bekannt zu machen, die damit heutzutage noch gar keine Berührung haben, aber vielleicht in Zukunft mal, vielleicht im Jahr. Und wenn sie einfach nur wissen, okay, da ist jemand, der treibt agile Organisationsformen voran, an den kann ich mich mal wenden, wenn ich Fragen habe. Das hat super funktioniert. Gleichzeitig haben wir natürlich viele Coaching-Sessions, Training-Sessions für Product Owner, für Scrum Master und so weiter etabliert. Und da muss ich sagen, haben wir A, ein wesentlich besseres Teamgefühl mittlerweile in den jeweiligen Teams. Das heißt, man versteht sich wirklich als Team, das an einem Produkt arbeitet, als auch dadurch eine gesteigerte Effizienz. Klar, das funktioniert nicht immer in jedem Sprint erst rein. Dafür ist es manchmal auch noch zu jung, das Thema. Aber an dem Thema arbeiten wir kontinuierlich und durch die Etablierung von festen Scrum Mastern, die auch dann intern bei uns sind, schaffen wir natürlich jetzt auf Dauer ein wesentlich besseres Verständnis und eine wesentlich bessere Umsetzung der Agilität im Unternehmen.
Jetzt höre ich da schon raus, dass du kein Anhänger der klassischen hierarchischen Pyramide bist. Also wir machen schon den Schwenk zu New Work. Du als Leiter der digitalen Strategie, welche Managementprinzipien oder Strategien wendest du denn an, um Innovation innerhalb deines Teams zu fördern, um entsprechende Talente vielleicht auch anzuziehen und bei euch zu behalten? Ich habe schon rausgehört, dass die POs bei euch einen unglaublichen Einfluss haben. Finde ich auch sehr interessant. Du hast ganz oft gesagt, ja, die sollen nicht zu mir kommen, sondern zum PO. Der PO macht eigentlich, kommuniziert zwischen allen Stakeholdern, ist so ein bisschen das Bindeglied und das Schmiermittel auch im Unternehmen, der das alles am Laufen hält und alle Bedürfnisse so ein bisschen mitmanagt. Also erste Frage, gibt es bestimmte Prinzipien oder Strategien, die du anwendest als Führungskraft? Und wie kam es dazu? Also ich finde es interessant, spannend und auch gut, dass die POs so einen hohen Stellenwert haben bei euch. Ist ja nicht in allen Unternehmen so, ist ja noch nicht so der Standard.
Es ist ein hartes Stück Arbeit auch. Und das wird natürlich auch immer, je nachdem, wo du ins Unternehmen schaust, ein bisschen unterschiedlich gesehen. Es ist am Ende ein harter Kampf, genau diese Rollen so zu etablieren, wie sie notwendig sind für die Weiterentwicklung, für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Produktes. Denn ohne den PO kriegen wir es nicht hin, die Vielzahl an Themen natürlich zu priorisieren. Deswegen ist mir dieses Organisationsmodell auch so wichtig. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Organisation reinschaue, dann würde ich sagen, dass der PO verantwortlich ist für sein Produkt. Wir haben aber ja eine Vielzahl an Produkten, gerade bei mir im Bereich. Und ich versuche halt dann, diese Produkte zusammenzuhalten, die Schnittstellen mit zu definieren, damit wir halt am Ende genau diese nahtlose Customer Experience haben, um dem Kunden ja auch das Gefühl zu geben, dass die Produkte wirklich ineinander greifen bei uns. Und das merkt er dann hoffentlich in der Geschwindigkeit, in dem, wo seine Daten verfügbar sind und, und. Auf der anderen Seite, wenn ich in Richtung Führung wirklich schaue, dann versuche ich genau das auch zu leben, was ich natürlich jetzt sage. Das heißt, auch diese Verantwortungsbereiche abzugeben, mich nicht im Micromanagement zu verlieren und auch einen hohen Vertrauensvorschuss natürlich in das Team zu geben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch genau dann da, wenn ich gebraucht werde. Das heißt, wenn es kritische Themen gibt, wenn es Organisationsthemen gibt, die beseitigt werden müssen oder an die wir rangehen müssen, dann gehen wir die wieder zusammen an und versuchen, die Organisation in die Richtung zu kriegen, dass wir agil arbeiten können, dass unsere Arbeitsweisen in der Organisation anerkannt sind. Ein Stück weit ist das etwas, was natürlich in Frage gestellt wird. Also wir kommen aus einer Chemie, wie gesagt, sehr klassisch. Das ist bei uns als auch bei vielen Wettbewerbern so, aus einer sehr hierarchischen Struktur, sind dabei, in eine Prozessorganisation zu gehen. Und diese Prozessorganisation muss aber am Ende auch mit einer agilen Organisation Hand in Hand laufen. Gerade im Bereich der IT merkt man das natürlich, dass die Denkweise zur Entwicklung, zum Betrieb von Applikationen sich da auch über die letzten Jahre enorm geändert hat. Das wurde getrieben durch so Techniken wie Cloud, Infrastruktur, also Software as a Service und solche Sachen. Das hat dort auch ganz andere Arbeitsweisen auf einmal benötigt. Und von daher gibt es auch eine Bereitschaft, eine sehr hohe Bereitschaft, an diesen Themen mitzuarbeiten und die mit uns zusammen zu gestalten.
Apropos Veränderung, am Horizont befinden sich schon viele Trends, Megatrends, neue Technologien. Wir werden heute nicht über AI sprechen, aber am Ende des Tages muss ich dich trotzdem fragen, was dich beschäftigt, warum, wo siehst du da auch Potenziale und die Zukunft, wo geht die Reise hin für Bück Altana in Bezug auf Trends und Technologien?
Ja, schön, dass du es mir schon vorne wegnimmst. Ich habe versucht, das Wort nicht in den Mund zu nehmen, weil ich glaube, da spricht gerade jeder drüber. Ja, und wir schauen uns das natürlich auch an. Auch ich bin dabei, Dinge zu vertesten und zu gucken, wo kriegt man es in Prozesse etabliert. Aber was mich vor allen Dingen antreibt, was mein Lieblingsthema ist, ist, wie gesagt, dieses kundenzentrierte Denken, ein Stück weit als der Anwalt des Kunden im Unternehmen unterwegs zu sein und klar zu machen, dass auch der Kunde ganz andere Anforderungen hat, als es vielleicht vor 10 Jahren hatte an unsere digitalen Ökosysteme. Ich glaube, das ist mit eins der wichtigsten Themen. Und was ich toll finde, ist halt das Thema Vernetzung. Deswegen hatte ich auch vorhin schon kurz dazu gesprochen, dass wir versuchen, genau diese Themen wie CRM, Produktinformationsmanagementsysteme, unsere Webseiten, also die Frontends zum Kunden hin, immer stärker zu vernetzen, damit wir wirklich dort ja, die nahtlosen Customer Experiences schaffen können und auch den Mehrwert dem Kunden bieten, indem er einheitliche Informationen von uns bekommt und nicht im schlimmsten Fall auf einem Marktplatz andere Informationen erhält als auf unserer Webseite oder als der Vertriebler ihm sie in einem 1:1-Gespräch vielleicht gegeben hat.
Wir haben ja bei unserem Podcast nicht nur C-Level und Head-Offs-Positionen, sondern wir haben ja auch jüngere Leute, die uns zuhören. Was würdest du den aufstrebenden jungen Leuten, die sich im Bereich der digitalen Produktentwicklung, UX etc. In diese Richtung bewegen, was würdest du diesen Leuten mitgeben? Worauf sollen sie sich vorbereiten? Wie sollte man sich, ja, welche Ratschläge hättest du da zur Hand?
Ja, das sind natürlich die Klassiker, also offen sein, einfach neue Dinge auszuprobieren, zu machen, nicht ein Stück weit, gerade wenn man im Corporate-Bereich unterwegs ist, abschrecken lassen von vielleicht Hürden, also da gibt es ja genug Sprichwörter dazu. Und das ist, glaube ich, wirklich essentiell, um Veränderungen zu treiben und auch wirklich gerne Verantwortung übernehmen. Das stelle ich halt immer wieder fest. Es gibt natürlich zwei Seiten der Verantwortung. Einmal muss sie überhaupt übertragen werden, aber wenn sie einem nicht übertragen wird, habe ich noch die andere Seite, das heißt, ich kann sie einfordern. Und gerade das kann ich als Jüngerer, vielleicht Product Owner oder als Mitarbeiter, ja auch genau machen. Das heißt, ich muss zeigen, dass ich verantwortlich sein möchte für ein Thema, dann werde ich ernst genommen auch im Unternehmen. Und dann habe ich auf einmal vielleicht eine ganz neue Spielwiese, die ich gestalten kann, in der ich dann auch wirklich einen echten Mehrwert kreieren kann. Und genau das wünsche ich eigentlich jedem, gerade im Großkonzern, dass er sich auch diese Verantwortung am Ende holt und dann auch zeigen kann, was man einfach umsetzen kann, wenn man klar definierte Produkte vielleicht entwickelt.
Gibt es eigentlich speziell jetzt für euren Bereich oder vielleicht auch für Bück Altana besondere Qualitäten und Fähigkeiten, die man mitbringen muss? Durchschnitt Schulnote muss immer über 3 gewesen sein oder unter 3.
Ich würde fast sagen, besondere Fähigkeiten, wenn ich jetzt an meinen Bereich denke, nein, also nichts, was man per se haben muss. Was man haben muss, ist genau dieses offene Denken, den Willen, Dinge zu verändern, bereit zu sein für Innovation, also ein Stück weit fast schon wieder klassische Anforderungen natürlich. Und dann hängen die ganz klar natürlich von der Rolle ab, die wir suchen. Also wenn ich einen Product Owner für ein CRM-System suche, dann hätte ich natürlich schon gerne jemanden, der sich mit CRM-Systemen auskennt, mit den Prozessen auskennt oder vertriebsseitig mal unterwegs war und niemanden, der nur Webseitenentwicklung gemacht hat. Auf der anderen Seite ist aber viel, viel wichtiger für mich an ganz vielen Stellen die Bereitschaft, sich der Dinge anzunehmen, Dinge zu treiben, darauf einzulassen und auch den Willen, den Kunden oder den Nutzer zu verstehen. Das zeige ich da so ein bisschen vielleicht mein eigenes Beispiel. Ich komme aus der Telekommunikationsindustrie, aus dem B2C-Bereich, hatte vorher nichts mit B2B, nichts mit Chemie zu tun und bin da meinem vorherigen Vorgesetzten, der das Unternehmen leider schon verlassen hat wieder, sehr, sehr dankbar, dass er diesen Piloten fast eingegangen ist oder diesen Versuch eingegangen ist, jemanden zu holen, der aus einer ganz anderen Industrie kommt. Und ich glaube, dass man es super schaffen kann, wenn man halt diese Dinge erfüllt als Person, hier erfolgreich zu sein bei uns.
Ja, definitiv. Kommen wir nun zum Abschluss, Mike. Wie kann man eigentlich dir folgen? Wie kann man eigentlich deine Arbeit oder mehr über dich erfahren oder was auch bei Bykoaltana passiert? Wo können da unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Insights aufschnappen?
Ja, gerne, vor allen Dingen auf LinkedIn, auf meinem Profil. Ich versuche immer mal wieder mehr dazu zu berichten. Manchmal passt es nicht immer von der Zeit, aber gerade so die größten Highlights versuche ich da natürlich reinzubringen oder aber auch mal über Ideen zu sprechen im Bereich der Produktentwicklung, im Bereich von Design, also was vielleicht mal moderne Trends sind. Also das ist the place to be, andere Kanäle gibt es nicht.
Sehr gut. Also Mike direkt anschreiben. Wir haben immer zwei Abschlussfragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das sind Apps. Du bist ja den ganzen Tag in der Produktentwicklung. Welche anderen Produkte findest du dann eigentlich sehr, sehr ansprechend und zaubern dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht, weil du weißt, okay, das ist einfach ein richtig gutes Produkt. Das hilft mir, das macht Bock, es einfach jeden Tag zu benutzen und ist einfach eine Bereicherung für mich. Was ist das aus deiner Sicht?
Das ist so ein bisschen alles rund um Musik. Das ist sowohl die Musikstreaming-App, die ich auf dem Handy habe, aber auch die ich habe, um halt meine Home-Systeme, meine Lautsprecher zu Hause zu bedienen. Und da gab es eine App, die mir kein Lächeln mehr ins Gesicht gezaubert hat in der letzten Zeit. Mittlerweile bin ich umgeschwenkt auf andere Systeme, die mir wieder das Lächeln zurückgebracht haben. Und bin ganz happy.
Sehr gut.
Und ohne Musik komme ich nicht aus.
Das stimmt, das kann, glaube ich, keiner von uns. Was wünschst du dir denn für die digitale Zukunft da draußen?
Was wünsche ich mir? Eigentlich mein größter Wunsch ist keine Pop-Ups mehr. Keine Content Manager mehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann
erhört werde.
Aber es ist mittlerweile ja grauenvoll geworden und es hat auch nichts mehr mit User oder Customer Experience zu tun, was draußen passiert, wenn ich auf einen Shop gehe und drei Pop-Ups wegklicken muss, weil ich erstmal Cookies akzeptieren muss, den Newsletter-Versand wegixen muss, dann vielleicht noch ein Chatfenster habe, was dann parallel hochkommt, weil mir irgendjemand was verkaufen will schon im Chat und dann noch die ganzen News-Feeds sozusagen abbestellen muss, also die wieder blockieren muss, habe ich schon 4 Klicks gemacht, bevor ich überhaupt erstmal dahin komme auf die Webseite, wo ich hin möchte. Das ist definitiv eine Sache und das verstehe ich bis heute nicht, warum viele Shops glauben, dass sie damit erfolgreich sind. Werden ihre Gründe dafür haben, sie werden das in Conversions hoffentlich messen, das wird hoffentlich funktionieren. Aus UX-Gesichtspunkten ist es für mich ein Graus. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch ein Stück weit mehr positives Denken, einfach mal ausprobieren, einfach mal an die Themen rangehen und starten zu können und nicht immer erst alles klein zu reden oder kaputt zu reden oder bis zum Ende zu durchdenken. Und ich glaube, das treibt am Ende die Digitalisierung, also den Mut zur Veränderung, den Mut, einfach mal Dinge anzugehen.
Zum Beispiel, dass Apple Intelligence auch für Europäer zugänglich wäre. Das wäre ja mal schön. Und nicht erst 2026. Perfekt. Ja, vielen Dank. Danke für die Podcast-Teilnahme. Danke für die Insights. Es war uns eine Ehre. Wünsche dir viel Erfolg für deinen weiteren Werdegang und wir hören uns, sehen uns.
hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke Felix, danke Daniel. Immer wieder gerne.